Wir haben hier, glaube ich, jetzt doch, ich wusste, dass ich mich nicht höre. Jetzt bin ich ganz schön laut, glaube ich. Ich glaube, du kannst ein bisschen leiser drehen. Dann sehe ich, genau. Der von Ober kommt. Genau. Also 1905 hat man wohl Ober, oder ist ein Rechtschreibfehler, wissen wir nicht so genau. Vers 31, also Johannes 3, Vers 31 bis 36. Der von oben kommt, ist über allem. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat es besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, ein Text aus dem Johannesevangelium, und ich finde das Johannesevangelium ist ja wirklich gut, weil der Johannes, also es ist das jüngste Evangelium, was wir haben, und der Herr Johannes hat es geschrieben, wo schon Leute in der Nachfolge Jesu waren. Also man merkt im Johannesevangelium viele Dinge, die sind so geschrieben, dass sie für uns, die wir in der Nachfolge Christi stehen, auch nochmal so erklärende Sätze dazu hat. Wie ist das gemeint? Wie hat Jesus das gesehen? Und Johannes war ja einer der Jünger von Christi, der ihn lange begleitet hat. Und sein Evangelium ist schon etwas Besonderes. Er hat zum Teil auch umkämpft. Es gab auch Ideen, das mal wieder aus dem Kanon rauszunehmen, aus der Bibel zu löschen. Das wäre natürlich katastrophal aus meiner Sicht, sondern ich glaube, wir können von Johannes ganz viel lernen. Johannes geht auch im Besonderen auf diese Beziehung zwischen Gott und dem Sohn ein. Also das zieht sich durch das ganze Evangelium, dass wir immer wieder diese Beziehung zwischen Gott und Jesus Christus sehen. Das ist auch in vielen Dingen hinterfragt worden. Wir haben zum Beispiel einen in der Gemeinde, der seine Frau ist bei den Zeugen Jehovas, er ist bei uns. Also das ist auch immer ganz lustig. Aber die Zeugen sagen, es sind zwei verschiedene. Also Gott ist der, der über allem steht, und Jesus ist ja nur der Sohn. Habe ich das schon öfters gehört? Ja, die machen ja viele Dinge, die dann sehr gesetzlich auch sind, wo ich glaube, dass wir schon auch gesetzlich oder von Gott natürlich auch Gesetze bekommen haben, aber kommen wir später nochmal zu. Das Johannesevangelium. Genau. Dieser Text steht nach einer Streitfrage von der Taufe. Also, Jesus hat ja auch getauft. Und hat dann jemand gefragt, warum tauft denn Jesus? Und das hat er den Johannes gefragt. Und da ist so eine Streitfrage entstanden. Ja, der von oben kommt, ist über allen. Also vielleicht sollte man vorher nochmal klären, dass Gott die Erde geschaffen hat, so wie wir sie heute vorfinden. Das ist Gottes Schöpfung. Gott hat die Erde geschaffen. Also wenn man nach der Welt fragt, wie wir heute sagen, meint man nicht die Schöpfung Gottes, sondern meint man häufig die Welt, also die Menschen, die in der Welt leben und die Gott im Grunde so nicht angenommen haben. Aber Gott ist der Schöpfer, er will die Erde. Er will die Erde so, wie wir sie hier sehen. Die ist eigentlich verkommen und ja, vielleicht auch gefallen, weiß ich nicht so ganz genau. Aber er will, dass wir Menschen hier auf der Erde leben. Das will er. Er will, dass wir sie annehmen. Und also er hat sogar seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Er will, dass wir hier leben. Das ist ein Leben, was wir hier annehmen dürfen, wo wir uns nicht in so einer Insel, in so einer Blase aufhalten sollen, sondern er will das. Der Mensch war ungehorsam, also Adam war ungehorsam. Er hat von der Frucht von Gut und Böse genommen, ne, motiviert durch die Frau und die Schlange, das ist ein anderes Thema, aber er hat da Gott nicht gehorcht, war dort ungehorsam. Ja. Er hat von dieser verbotenen Frucht gegessen. Und das ist die Welt eigentlich auch, sie ist ungehorsam gegen Gott. Ja, der Mensch ist an diese, ja, der Mensch ist gebunden, ne? Also Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde kommt, ist von der Erde und redet von der Erde. Der Mensch ist an diese Erde gebunden. Wir Menschen. Wir haben eine Bindung an die Erde. Ja? Ist so, ne? Oder? Wer vom Himmel kommt, ist über allen. Und was er geschehen und gehört hat, dies bezeugt er und sein Zeugnis nimmt niemand an. Und Christus ist vom Himmel. Er ist an den Himmel gebunden. Also nicht mehr an die Erde. Also Menschen waren oder sind erstmal an die Erde gebunden und Christus ist an den Himmel gebunden. Und Christus bezeugt das auch vom Himmel her. Jesus kommt aus diesem Himmel. Ja, ist auch interessant, weil Jesus ganz viel vom Himmel hat. Also Gott sagt ja dem Adam, du darfst nicht von der Frucht essen. Es gab ja zwei Bäume, also von dem Guten und Bösen. Und dann gab es den Baum vom ewigen Leben. Den gab es auch noch. Und wenn wir Jesus Leben sehen, dann hat Jesus Macht über das Leben. Also das ist etwas, was Jesus vom Himmel her hat. Jesus steht, dem steht der Himmel offen. Er hat alles, was es im Himmel ist, ja, das steht Jesus zur Verfügung. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also das ist, ja, das verstehen wir nicht. Oder was Jesus bezeugt hat in seinem Leben, haben viele nicht angenommen. Ja, aber Jesus kommt von dem Himmel. Gott und Vater und Jesus ist eins. Das, ne, was die Zeugen da so auseinander dividieren, das ist eins. Weil Jesus aus dem Himmel kommt und er hat das, was in den Himmel ist. Er hat diese himmlische Perspektive. Unzertrennlich. Gott, Vater und Sohn. Ja, also wir Christen kennen das. Es ist diese Dreieinigkeit. Ja, und jeder weiß, dass wir mit Gott, den Vater und den Sohn und den Geist haben. Wir haben einen Bund mit unserem Christus. Also wir Christen sind verbunden, wir sind verbunden in einem neuen Bund mit Gott, mit Christus, mit Jesus Christus, der aus dem Himmel kommt und dem der Himmel offen steht. Und wir Christen, ja, wir sind an Christus gebunden und damit nicht mehr in die Welt. Und die Bibel bezeugt davon ganz viel, ja, dass die Welt für uns keine Bindung mehr hat, sondern für uns ist entscheidend, was wir mit Christus tun. Jesus redet nicht mehr aus der Sicht der Erde, also diese Perspektive, die Jesus hat, die haben wir Christen auch. Und wenn wir von der Erde heraus die Welt betrachten, also die Schöpfung betrachten, sehen wir sie anders, als wenn wir sie aus dem Himmel heraus betrachten. Ja, das ist ein großer Unterschied. Dieses Leben, was Jesus Christus hat, wo er Herr ist, dieses ewige Leben, was er uns ja auch zusichert, ja, das ist eine Perspektive aus dem Himmel. Mit Christus sind wir ein neuer Mensch geworden. Und wir haben das Alte hinter uns gelassen. Ja, also wie die Jünger Christi gefolgt sind, also dem Ruf Christi, da haben sie ihr Leben zurückgelassen, komplett zurückgelassen. Sind aufgestanden und sind Jesus gefolgt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. 2. Korinther war das, Paulus, 2. Korinther 5, 17. Dieser Bund mit Christus hat uns zu einem neuen Menschen gemacht. Ja? Komplett neu. Also wer mich kennt, Wilfried, ne, so aus der alten Zeit, ich weiß nicht, ein bisschen kennst du mich noch, ein paar, ne, die mein altes Leben kennen, kann ich das für mich bezeugen, dass ich wirklich ein neuer Mensch geworden bin. Dass ich viele Dinge losgelassen habe. Die Bindung der Welt, die ich da ja, ich habe im Grunde so eine klassische Bekehrung, ja, dass man der gefallene Mensch, der am Ende ist, mit den weltlichen Dingen am Ende war, genau, hat Christus kennengelernt, ja, und ja, die Gemeinde hier, die war meine erste, und ich habe die Liebe Christi kennengelernt und habe mich komplett verändert. Ich habe auch wirklich ganz viel gekappt von den Bindungen, die ich hatte, mein Freundeskreis, und bis man alle Bindungen mit der Welt los wird, das dauert auch ein bisschen, das kann ich so berichten. Aber das war irgendwann war es mir so klar, dass das in meinem Leben passieren musste. Dieser neue Bund hat alles neu gemacht. Alles ist neu. Die Umkehr zu Christus ist eine Umkehr zu einem Leben mit Gott, zu einer zu einer Beziehung mit Christus. Ja, ich lebe in einer Beziehung. Christus ist der Mittler für mich zwischen mir und Gott. Also Christus vermittelt mich zu Gott, zu dieser himmlischen Perspektive. Die habe ich dadurch, dass ich Christus, den Heiligen Geist in mir habe. Ich bin der Welt gestorben und an Christus gebunden. Also das ist wirklich etwas, was entscheidend ist. Und wir Christen wissen, dass der Tod dann nicht mehr so entscheidend ist, sondern die Entscheidung für einen Menschen ist, diese Entscheidung zu Jesus Christus, diesen Bund einzugehen. Ja, dieses ewige Leben, was Christus uns versprochen hat, das ist eben ja, ewig. Also, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Ja. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 1. Johannesbrief 4,6. Also wir sind aus Gott. Wir haben eine quasi so eine starke Verbindung mit dem Heiligen Geist, dass wir diese himmlische Perspektive in unserem Leben haben. Und wir wissen ja, ewiges Leben ist da. Und dann sollen wir das Leben auf der Erde hier auch so leben. Ja, das ist manchmal schwer anzunehmen. Aber wir haben auch einen Kollegen, der hat auch einen Todesfall in seiner Familie gehabt. Und den habe ich gesagt, ja, als Christ, weiß ich nicht, ja, als Christ ist der Tod nicht so relevant für uns. Weil wir leben ja sowieso ewig. Der hält mich da auch für ein bisschen blöd, der Firma, wo ich jetzt bin. Aber das ist die Perspektive, die wir haben. Und das ist das, was wir glauben, dieses ewige Leben. Ja, und deswegen ist der Tod für uns nicht so relevant. Für den Christen ist viel entscheidender, dass er diese Verbindung mit Christus eingeht. Das ist das Wichtigste, das wichtigste Ereignis im Leben. Die Welt ist zu sehen als die Schöpfung Gottes, ja, die sich von Gott abgewendet hat. Und wir Christen haben uns wieder zu Gott hingewendet. Aber auch die anderen sind Teil der Schöpfung, die Gott eben nicht anerkennen. Und die an diese Welt gebunden sind, diese Bindung nicht loswerden. Die 12 Jünger haben alles verlassen, um dem Ruf Christi zu folgen. Ja, Christus sagt, folge mir nach, und sie lassen alles hinter sich. Sie hören auf diesen Ruf Christi und folgen, gehen in die Nachfolge Christi, auf die sie sich ganz und gar einlassen. Da gibt es nichts Zweideutiges. Also sie sind Berufene zu einem Leben mit Christus berufen. Christus möchte auch, dass wir diese Welt ablegen. Die Jünger folgen Christi. Der Ruf ist, steh auf und folge mir nach. Und danach lebt Christus in unserem Herzen. Der Mensch in der Nachfolge gehorcht Christus und folgt ihm damit nach. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Matthäus 8, Vers 23. Also es ist wirklich vollkommen. Das ist ein vollkommen neues Leben in Christus. Ja, Christus zeugt vom Himmel. Christus ist gehorsam seinem Vater gegenüber. So wie Christus seinem Vater gehorchen, oder sollten wir auch gehorchen. Jetzt ist ein bisschen laut, glaube ich. Nee? Wir glauben an Christus und wir glauben an dieses ewige Leben. Und wir strecken uns nicht danach aus, dieses ewige Leben zu erlangen, sondern wir haben es schon. Wir haben es heute schon und wir haben es hier auf der Erde. Es ist eigentlich schon da. Also wir haben ewiges Leben. Wir haben dieses Leben durch unseren Glauben erlangt, durch den Glauben allein. Ja. Das sagt Luther, glaube ich, auch, Glaube, ne? Allein der Glaube. Christus zeugt von diesem Leben mit Gott. Er ist Zeuge dieser himmlischen Dinge. Vers 32 ist das, ne? Und dieses bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Also Christus bezeugt, dass es den Gott gibt, dass es diesen lebendigen Gott gibt. Ja, und wer sein Zeugnis annimmt, zeigt, dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott die Wahrheit ist, ja, wer sein Zeugnis annimmt. Das ist der Bund, den wir mit Gott haben. Das ist unser Glauben. Wir glauben an diesen lebendigen Gott. Das ist unser Zeugnis hier in dieser Schöpfung Gottes, in dieser Erde, in dieser Welt. Das ist eine unserer Aufgaben, die wir haben. Wir glauben an Christus. Wir haben Gott und Christus dieser Zusage gemacht, dass wir ihn glauben. Das ist unser Bekenntnis. Wir bekennen Jesus Christus. Glaube ist da nicht irgendein Gefühl oder eine Lebensart, ne? So plakative Frömmigkeit, sondern es ist das Tun und also auch nicht das Tun von humanistischen Taten, sondern einzig und allein die Frage nach der Wahrhaftigkeit Gottes. Gibt es Gott? Glauben wir an die Auferstehung? Glauben wir, was Christus bezeugt hat? Jesus ist auferstanden, er hat Macht über Leben und Tod. Jesus ist Zeuge von Gottes Existenz und er wurde von Gott gesandt. Alles, was von Jesus ist, ist auch von Gott. Das hatten wir schon, ne? Das ist alles in dem Himmel. Und weil Gott und Jesus durch den Geist verbunden sind, sind Jesus Gott ohne Einschränkungen, also eins, ohne Einschränkungen, ohne Maß. Ne? Also der Heilige Geist ist Jesus Christus ohne Maß gegeben. Ohne Maß, also ohne Einschränkung. Und bei anderen Personen in der Bibel, da haben wir viel aus dem Richter zum Beispiel, dass da berichtet wird, der Geist Gottes fiel über den oder jenen und er hatte für eine kurze Zeit, dieser Mensch hat dann für eine kurze Zeit den Geist Gottes und dann war er auch wieder weg. Aber bei Christus ist es ohne Maß, es ist immer und ewig. Alles, was er gemacht hat, war im Einklang mit dem Geist Gottes. Gideon zum Beispiel ist ein Beispiel aus Richter, ne? wo er dann auch nicht sagt, oh Gott, war das jetzt von dir? Und dann legt er dieses Fell aus und es wurde nass und wieder trocken und nass und je nachdem. Und Gideon konnte nicht glauben, dass das kam jetzt von Gott. Aber nein, Gott hat ihn da berührt. Und so ist es bei uns Christen auch, dass Gott uns immer wieder berührt mit seinem Geist und dass wir ja dadurch diese Verbindung zu Gott haben. Und das dürfen wir annehmen und auch sag ich mal, positiv. Und ja, in einer, ich will nicht stolz sagen, ne, aber in einer, manchmal hört sich das arrogant an, aber in einer Gewissheit, dass Gott bei uns ist und dass er uns leitet und führt. Aus Hesekiel, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36, 26 bis 27. Und in diesem Text geht es um den heiligen Namen Gottes. Also der heilige Namen Gottes. Wir Christen vertreten heute den heiligen Namen Gottes. Also wenn die Welt uns sieht und wissen, dass wir Christen sind, dann sind wir Vertreter des heiligen Namen Gottes. Und ich glaube, das aus Hesekiel ist da sehr passend für uns. Das macht Gott aus uns um seinen heiligen Namen willen. Jesus ist der Erste und wir folgen ihm. Jesus heiligt uns. Ja, an Jesus glauben bedeutet Gehorsam. Davon bin ich fest überzeugt, dass man gehorsam sein muss. Vers 36, ne? Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, wer nicht gehorsam ist, hat kein ewiges Leben. Ja, das ist so. Also Jesus Christus war gehorsam in aller Konsequenz. Es gibt ja auch diese Aussprache vor ihm, Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ja, ich habe dann immer gedacht, Jesus wollte, dass er dieses Martyrium, dieses Kreuz nicht nehmen sollte. Aber ich glaube, Jesus hat gesagt, ich bin bereit. Ich bin bereit, jetzt dieses Martyrium zu nehmen. Ich bin bereit für den Gehorsam dir gegenüber. Und er sagt dann ja auch, Herr, dein Wille geschehe. Also lass es jetzt zu. Ich mache es jetzt, dass es soweit ist. Und ich glaube, das ist eine tiefe Gehorsam von Jesus Christus gegenüber Gott. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass Jesus den Himmel sieht und die himmlischen Dinge sieht und dann diesen Tod auf Erden hat, vielleicht auch mit der Gewissheit, mit diesem ewigen Leben, dann ist der Tod für ihn ja, also vielleicht nicht so relevant. Es ist nur ein Schritt von dem, was Gott will und was Gott mit der Erde vorhat. Ein Gehorsamsschritt. Ja, manche sehen das anders mit dem Kelch, das kann ich auch gut verstehen, aber für mich ist es so, wenn ich den Kelch heute trinke, dass ich dann immer sage, ja, Herr, ich bin bereit dafür, wie Christus bereit war, zum Kreuz zu gehen, bin ich bereit für das, was du von mir willst. Ich nehme dieses Opferblut von Christi an und ich bin bereit, sag mir, was zu tun ist. Ja, Glauben und Gehorsam gehören zusammen. Wer glaubt, ist gehorsam, glaube ich. Also, ne, der ist Gott gegenüber gehorsam. Wer nicht gehorsam ist, glaubt nicht. Ja, muss man auch. Ja, sind wir immer gehorsam, glauben wir dann nicht? Jesus hat uns da natürlich einen Weg gegeben, dass wir durch Buße unsere Sünden bekennen können und diesen Weg durch ihn, durch dieses Opferblut auch gehen können. Ja, also wer nicht gehorsam ist, glaubt nicht. Aber wer ständig sagt, nö, das mache ich nicht, das will ich nicht, wie gibt auch so ein paar Leute in der Bibel, zum Beispiel der Jüngling, der dem Jesus sagt, also ich glaube, er weiß ja auch nicht so, dass er gerade mit Gott spricht, aber dem sagt Jesus, wenn du ewiges oder wenn du besonders sein willst, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann verkauf all dein Hab und Gut und er hätte viel. Das wollte er nicht, da wollte er nicht gehorsam sein. Ja, und deswegen funktioniert das dann auch nicht. Aber wer gehorsam ist, der glaubt auch. Ja, also viele Menschen, sie glauben mit einem gewissen Gehorsam und ich glaube, das ist auch gut. Also die Gesetze sind ja für die Menschen da und die Menschen nicht für die Gesetze. Das heißt, wenn wir Jesus folgen und wir folgen ihm nur aus Grund des Gehorsams. Ne? Nur weil wir gehorsam sein wollen, dann reicht das auch nicht. Also da haben wir die Gesetzlichkeiten, die vielleicht auch die Zeugen Jehovas dann so haben, wo aber, glaube ich, Gesetze kommen, die von Menschen gedacht sind, die nicht von Gott kommen. Die Gesetze kommen aber von Gott. Das heißt, für Jesus Christus also sind die Gesetze eigentlich gar nicht relevant, weil sie keine Anwendung finden in seinem Leben. Er lebt so, als bräuchte er die Gesetze nicht, weil er sich in Einklang mit Gott befindet. Die Gesetze sind für uns Menschen da, dass wir Richtlinien haben, dass wir eine Gesellschaft haben und dass wir auch die gefallenen Menschen, dass die sich Orientierung haben. Ich glaube, dass so hat Gott das in diese Welt gesetzt, dass wir uns orientieren können und gut miteinander leben können. Aber wenn alle leben würden wie Christus, bräuchten wir die Gesetze nicht, ne? Oder? Dann wäre alles super. Ja, dann wären wir im Himmel. Aber der kommt erst noch. Ja, also die Gesetze sind schon dazu da. Und wir gehorchen ihnen, weil wir Christus lieben und nicht, weil wir den Gesetzen gehorchen wollen. Wer nicht glaubt, ist nicht gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten. Wer glaubt, liebt Christus, hat diese Liebe und ist gehorsam seinen Geboten. Der Zorn, der über den ungehorsamen Menschen, also dieser Zorn, der auch über Adam gekommen ist, der liegt noch auf den ungehorsamen Menschen. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer ist das, Römer 1, Vers 8. Also hier sagt auch Paulus, hier spielt Gehorsam, Glaube und Liebe spielt so zusammen. Ne? Also das ist wirklich ein Zusammenspiel eines Lebens mit Gott. Wer mich liebt, wird mein Wort halten. Johannes 14, Vers 23. Also für uns Christen, Liebe, Gehorsam, Gott. Wer Gottes Wort ablehnt, für den ist der Zorn. Und dieser Zorn ist eine Last für die Menschen. Ne? Jesus sagt ja auch, ja, meine Last ist leicht. Ja, der Zorn und die Welt kann einen ganz schön niederdrücken. Und wir sehen das ja auch. Wir sehen das heute in der Welt, wie viel, ja, Menschen leiden unter dem, was die Welt von ihnen verlangt. Unter, unter dem Bösen, unter dem, ja, Nicht-Göttlichen, wie man da leiden kann. Und wie leicht ist es doch, als Christ zu leben. In einer gewissen Gelassenheit und in einer gewissen Zufriedenheit, die wir uns haben. Aber unser Kreuz, also Jesus hatte ja wirklich ein großes Kreuz zu stemmen. Und sie sagen ja auch, jeder hat sein Kreuz. Aber unser Kreuz, das wir mit Christus haben, ist manchmal auch so. Dass wir bestimmte Dinge tun müssen in unserem Leben, machen müssen. Vielleicht auch gehorsam sein und bestimmte Dinge nicht. Ich kenne auch einen, der Christ ist, aber dem Geld so wichtig ist. Und der ist schon ein bisschen älter und der sich immer danach ausgestreckt hat, möglichst viel zu verdienen und groß dazustehen. Und das hat alles nicht geklappt bei ihm. Aber er ist ein tiefgläubiger Mensch. Aber Jesus gibt ihm ein Kreuz, indem er ihn nicht so übermäßig reich macht. Ich glaube, er ist gut versorgt, also da muss er sich keine Gedanken machen. Aber das ist so, man merkt, dass er möchte immer was gelten. Und diese Geltungssucht, dieses Ego, was man hat, der ist schon stark. Und gehorchen ist nicht immer einfach. Der eigene Wille hat wirklich große Stärken. Ja. Auch Petrus, ne, voller Tatendrang ist er. Ja, und mit dem Schwert im Garten. Und Petrus muss aber auch etwas lernen, ne, wo Jesus ihm sagt, ja, ehe der Hahn dreimal kräht. Und wir machen in der Nachfolge Christi Fehler und wir sind da nicht perfekt, das wissen wir. Ja, und wie bei Petrus er diese Lernkurve haben musste, sich ganz zu Gott zu stellen, hat Jesus sich ganz zu Petrus gestellt und gesagt hat, meine Kirche werde ich auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen, auf dem Fels Petrus. Und ich glaube, Jesus, als er ihm das gesagt hat, bevor der Hahn dreimal kräht, hat er ihm schon vergeben. Also wir können die Dinge, die wir in unserem Leben machen, als falsch erkennen und sagen, Herr, da bin ich dir nicht gefolgt, ins Gebet gehen, auch ein Stück weit Buße tun. Ja, auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder der verlorene Drachme, ja, zeigt ja, wie Jesus Christus und wie Gott mit Sünde von uns Menschen umgeht. Ich sage euch, so ist die Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das war Lukas 15, Vers 10. Also der Himmel freut sich, wenn wir umkehren, wenn wir einen anderen Weg einschlagen und wenn wir Gottes Willen erkennen und uns daran halten. Es geht darum, Gottes Willen zu tun und da hört er uns auch, ne? Weiß nicht, bin ich schon bei 25 Minuten? Schon drüber, ne? Ja, also, Herr, dein Wille geschehe. Gehorsam und Gesetz. Wer in den Himmel will, muss Jesus gehorchen. Da Jesus das Gesetz einhält und Jesus durch den Geist mit Gott unzertrennlich verbunden ist, sind Gesetze für ihn, ja nicht relevant. Also wenn wir so leben würden, ohne Sünde, dann bräuchten wir die Gesetze nicht. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinnen schreiben. Hebräer ist das. Also Gottes Gesetze sind in unserem Herzen und unserem Sinn und wir erkennen die Sünde und wir wissen auch genau, was unser Kreuz ist und wenn wir uns genau in uns hineinhorchen, wissen wir auch, welche Dinge wir noch nicht richtig machen. Das ist der neue Bund, dass wir Jesus Christus in uns haben. Der alte Bund, da leben die Juden noch drin, ne? Zahn um Zahn, da ist noch was anderes. Aber sie sind da verblendet und der alte Bund, ja, Jesus hat das aufgehoben und ich glaube, die Liebe ist da stärker geworden. Und wir sehen ja auch, was der alte Bund anrichten kann, dass es so eine Spirale ist von Gewalt und Hass und sich nicht einander lieben können. Ja, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus errichtet diesen Bund für diesen neuen Bund mit den Menschen. Übrigens interessanterweise im Haus Israel. Er spricht das ja zu den Juden. Dieser Bund kommt aus dem Haus Israel. Und Hebräer 8, Vers 13 sagt, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was auch aber veraltet und sich überholt, ist dem Verschwinden nahe. Also der alte Bund wird nahezu verschwinden, sagt die Bibel an der Stelle. Oder kann man so auslegen? Ja, der neue Bund. Gehorsam bedeutet, bereit zu sein. Und manchmal versuchen wir, den Willen Gottes so zu umschiffen. Aber wir sollten bereit sein für das, was Gott uns zu sagen hat, für die Dinge, die wir tun sollen. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel. Ne? Also der Hananias zum Beispiel, der zu Paulus gehen muss. Und dem Paulus, der ja diesen Brief in der Tasche hat, dass er alle binden darf, die Christen sind, ja, die Christus folgen. Und Hananias dann mit Gott nochmal diskutiert und sagt, ich weiß nicht, Gott, ob das so eine gute Idee ist. Der hat diesen Brief und ich würde ins Gefängnis gehen. Und Jesus ihm sagt, also Gott ist da Jesus, und Jesus ihm sagt, nein, geh da hin, und ihm auch sogar so einen Plan, so einen sehr deutlichen Plan mitgibt. Und was macht der Hananias? Der sagt, Herr, hier bin ich und tut es. Geht, glaube ich, zu der langen Straße. Also Gott redet da häufig unmissverständlich und dann ist es gut, wenn wir es tun. Übrigens in der Geschichte, der Paulus bekehrt sich ja da in dieser Geschichte, war Saulus vorher und wird dann Paulus. Aber für mich ist dieser Hananias wirklich der Superstar in dieser Geschichte. Wenn Gott mir sagen würde, geh zu deinem Feinden, ne? Netanjahu zum Beispiel, geh zu Hezbollah rüber oder so, würde er das tun oder würde er es nicht tun, weiß ich nicht. Es ist wirklich manchmal schwierig, was Gott uns auftut, und es ist auch nicht immer leicht. Aber das ist das Kreuz, was wir tragen müssen. Ja, und Richter 1, Vers 7 vielleicht nochmal, da sagt er zu ihnen, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Ja. Und gib mir ein Zeichen, dass du es bist. Also wenn wir tolle Ideen haben, Herr, gib mir ein Zeichen, dass es von dir kommt, dass es nicht mein Wille ist, sondern dass es dein Wille ist. Ja. Und jeder hat da sein Kreuz. Manchmal fliehen wir auch vor der Aufgabe. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema für die Seelsorge, wenn Menschen kommen und sagen, oh, ich verstehe Gott nicht mehr, ich höre ihn nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich erkenne den Willen Gottes nicht. Vieles ist ja sehr deutlich in der Bibel, ne? Missionsbefehl und so weiter. Da sehen wir ganz viel, was Gott will. Da müssen wir nur ein bisschen Bibel lesen, dann verstehen wir das. Aber diese konkreten Aufträge, wie Hananias das hat, das ist manchmal Dinge, die wir für uns in unserem Leben bewältigen müssen. Ja, und Gott legt uns dieses dann auch immer wieder vor. Vielleicht wie mein Freund, der so gebunden an das Geld ist, dem wir das immer wieder führen. Und das ist ein wichtiger Aspekt für die Seelsorge, dass man das vielleicht manchmal rausarbeitet. Ja, auch wenn Christen so von Gemeinde zu Gemeinde hoppen, ja, sich die Gemeinde suchen, damit sie das hören, was sie wirklich hören wollen, ist auch so ein Thema, weil sie nicht wirklich hören, das, was Gott ihnen zu sagen hat. Da vielleicht dann überhaupt nicht gehorsam sind. Ja, das ist immer schwierig. Da mal immer nachfragen. Und wir verstecken das gerne. Ne? Also der Jona, der wollte Gott auch nicht gehorchen und hat sich dann Rizinusbaum war das, glaube ich, ne? Der dann vergangen, und Gott hat das immer wieder ans Licht geholt und hat gesagt, hier, du hast einen Auftrag von mir, mach das bitte. Und dennoch sagt Matthäus 11, Vers 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Im Gegensatz zur Welt ist der Gehorsam Gottes leicht. Ja, zum Schluss nochmal ein Bibelwort. Ich hatte schon ziemlich viele. Danke, dass ihr so zugehört habt. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12, Vers 2. Amen.